Reflex, dein Podcast zur Kirche und Gesellschaft. Themen, die dich bewegen, wir diskutieren sie. Ein Podcast der Evangelisch-Reformierten Kirche Schweiz.
Hallo zusammen, ihr hört Reflex, den Podcast der EKS zur Kirche und Gesellschaft. Also ich habe ja so ein paar Lieblingssprüche im Leben. Dazu gehört auch der des A-Team-Anführers Hannibal Smith. Ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert. Pläne sind klasse, ist immer cool, einen in der Tasche zu haben. Und im Fall der reformierten Kirche scheint es gerade eine richtige Planungswut zu geben. Plan P, Plan C, Plan J, Plan Q. Allen ist eins gemein, sie wollen, dass es wieder mehr Pfarrerinnen und Pfarrer gibt. Welche Ausbildungswege und Konzepte es in der Deutschschweiz und in der Westschweiz dazu gibt, das haben kürzlich meine zwei Kollegen auf dem EKS-Blog geschrieben. Und deswegen habe ich sie heute beide ins Studio eingeladen. Er ist Beauftragter für Theologie und Ethik bei der EKS, er ist Pfarrer in der Nähe von Morsch, ein Podcast-Kollege und begeisterter Rockmusiker. Er stammt aus einer Theologenfamilie. Elio, herzlich willkommen.
Hallo Michelle.
Mein zweiter Gast hat es trotz Theologiestudium und Doktortitel erfolgreich geschafft, nicht Pfarrer zu werden. Er ist unser Leiter Theologie und Ethik und auch ein Podcast-Kollege. Stefan Jütte, hallo.
Hallo Michelle.
Ja, ich will gleich mit der ersten Frage einsteigen. Wie versteht ihr beide eigentlich den Beruf des Pfarrers, der Pfarrerin?
Dauerkrisenzustand. Das ist der Beruf. Sehr konkret bin ich davon geprägt, wie ich es einfach jetzt in meiner Ausbildungszeit hatte, wo man sehr viel, man hat sich darauf bezogen, dass der Pfarrer eigentlich ein Experte für Theologie in Beziehung zu Erfahrung ist und dass wir irgendwie diese Vermittlung machen können inzwischen zwischen Theologie als ja akademische Wissenschaft und Erfahrung als ja die Daily-Day-Basis, Glaubensfeld von Leuten, aber eben auch vielleicht weiter gedacht als nur Kirche. Und ja, ich denke, dass man kann schon vieles damit machen, also denke ich schon fürs Pfarramt, für den Beruf. Andererseits muss ich sagen, dass ich war der letzte Jahrgang, der mit dieser Idee eigentlich ausgebildet wurde. Daher mal schauen, was die anderen von sich selbst so denken werden in den kommenden Jahren. Irgendwie wird der Pfarrer wohl was mit Predigt zu tun haben oder jedenfalls Auslegung des Wortes für die Gemeinde.
Ja, ich denke so beim Pfarrberuf wirklich an den Beruf, an dem man vielleicht fast schon seismografisch ablesen kann, wie sich unsere Gesellschaft verändert hat. Mhm. Also so Pfarrer zur Zeit meiner Großeltern noch als Autoritätsperson, meistens männlich, der noch wusste, wo Gott hockt und das auch gesagt hat, egal ob er gefragt worden ist oder nicht, der einen großen Einfluss hatte, wer mit wem heiraten darf, wer akzeptiert wird im Umfeld und wer nicht. Zu einem Bild heute, wo man sagen würde, na ja, die Pfarrerin ist ein Coach, die beraten kann bei Lebensfragen, die eine gute Zuhörerin ist, eine Ermöglicherin von der Umsetzung von Ideen, alles total partizipativ auf Augenhöhe.
Elio, du bist ja jetzt Pfarrer, das bist du noch nicht so lange. Begegnen dir denn auch so Vorurteile? Also hat man so ein Bild vom Pfarrer im Dorf?
Da, wo ich gerade ankomme, ja. Also ich komme in einem Ort, wo eben diese Arbeit noch gemacht wurde, mit sehr vieler Beziehungsarbeit, aber eben nicht nur in der Gemeinde, also nicht, was heißt jetzt nicht nur in der Gemeinde, nicht nur in den engeren Kreis der Gemeinde, aber auch wirklich breit in den Gemeinden, wo politischen Gemeinden, wo wir auch anwesend sind. Und da kann ich schon sagen, der Pfarrer als so eine identifizierte Figur, das erlebe ich noch. Aber ich muss auch sagen, dass das überhaupt nicht mehr selbstverständlich ist. Und ich glaube eher, dass ich jedenfalls in der Kirche selbst begegne ich mit sehr viel Offenheit, was eigentlich ein Pfarrer sein kann. Jedenfalls in meinem Umfeld ist das eher so, dass ich habe nicht gerade den Eindruck, dass es so vieles Nichtgesagte auf mich projiziert wird. Also ja.
Und hast du dir jetzt extra einen Ort ausgesucht, wo das noch heile Welt ist und du als Pfarrer noch in diesem Status hast? Oder war das eher zufällig?
Gott ist gnädig. Nein, also es war die erste Stelle, also Idee war, dass also für diese erste Stelle ist man eigentlich von den Personalressourcen platziert. Also ich soll eigentlich nicht entscheiden, aber eigentlich hätte ich ja ins Gespräch kommen können. Und die erste Möglichkeit war irgendwie die richtige und ja, das passt gut, aber ist mal ein bisschen Ausnahmezustand irgendwie. ist gut. Die passen manchmal auch auf, dass wir, wenn wir in eine ersten Stelle kommen, dass wir nicht dort gehen, wo es vielleicht, wo gerade vielleicht das Feuer an ist.
Okay.
Funktioniert nicht immer, aber meistens versucht man das ja schon.
Also die guten Kirchgemeinden kriegen die Anfänger.
Also da, wo es nicht so viel Krise gibt. Ja. Ich weiß nicht, ob die gut sind, aber jedenfalls da, wo es einigermaßen stabil ist irgendwie. Ja.
Also wir sehen schon, das Ganze ist emotional besetzt.
Oh ja.
Bevor wir weiterreden, will ich noch schnell ein paar Fakten einschieben.
Reflektor.
Der Fahrmangel in der Schweiz ist Fakt. Es werden viel mehr Personen in den nächsten Jahren pensioniert, als ordiniert werden. Auch mit Fusionen und Zusammenarbeit lässt sich dieser Mangel nicht ausgleichen. Durch Pensionierung der Babyboomer wird die Welle in den Jahren 2027 bis 2030 mit jeweils etwa 100 Pensionierungen ihren Höchststand erreichen. Nur etwa 30 neue Pfarrerinnen und Pfarrer werden pro Jahr ordiniert. Viele davon arbeiten auch in Teilzeit. Stefan, ich will ein bisschen auf die Texte eingehen, die ihr zwei auf dem Blog geschrieben habt. Du hast gesagt, dass es bei der ganzen Diskussion jetzt um den Pfarrmangel gar nicht so sehr um die Frage der Stellenbesetzung gehen sollte, sondern der Pfarrmangel ist eher ein Symptom, dass wir im Moment die Frage nicht beantworten können, was Kirche ist und sein soll. Ja. Kannst du das ein bisschen erläutern?
Ja, also vielleicht mal ein Beispiel. Wenn ich dir jetzt sagen würde, dass ich für Google arbeite, dann würde es dich vielleicht gar nicht so sehr interessieren, wie mein Arbeitstitel dort genau heißt, sondern du würdest nur denken, ah, das ist eine coole, aufstrebende Firma und die machen dort wichtige Dinge und ich glaube, die haben eine tolle Arbeitskultur. Glaubst du, das wäre das Vorurteil, was man gegen dich hat?
Na, ich würde dich nach der Rutsche im Betrieb fragen.
Ja, eben, zum Beispiel sowas, oder? Mhm. Und wenn ich dir jetzt aber sagen würde, dass ich in der Kirche arbeite, dann glaube ich, macht es gar nicht so einen Riesenunterschied, ob ich jetzt als Katechet, als Diakon, als Pfarrer, als Jugendarbeiter dort arbeite. Du hast so ein Bild von einer Institution, die vielleicht etwas in die Jahre gekommen ist, die wichtige Modernisierungen nicht mitgemacht hat, die sehr stark wie ein Verwaltungsapparat funktioniert, die Dienstleistungen anbietet, die man gelegentlich noch brauchen kann bei Lebensübergängen, aber die jetzt nicht etwas ist, womit man sich identifiziert oder wo man Lust hat, selbst hinzukommen. Und ich glaube, alle diese Ideen, die wir haben, wenn wir über den Pfarrberuf sprechen, dürfen nicht ausklammern, dass es letztendlich ein institutionelles Imageproblem ist, was damit verhandelt wird und gar nicht so sehr jetzt nur um den spezifischen Pfarrberuf geht. Der Pfarrberuf wurde dermaßen modernisiert, was Ausbildung angeht und so stark aktualisiert. Ich glaube, es ist eine der besten Ausbildungen, die man vielleicht überhaupt machen kann. Für ganz, ganz viele andere Berufe wäre das auch großartig. Vikariat, Theologiestudium, das ist irrsinnig, aber ich glaube, dass das nicht der Punkt ist, worüber diskutiert wird, sondern letztendlich ist es ein Kirchenbild, was dahinter ist.
Ja, wohin will man eigentlich mit dem Ganzen?
Ja, ihr beide stellt in euren Texten, die ja auch so aufeinander reagieren, wir tun das dann noch verlinken in den Shownotes, ihr beide stellt da einen Bedeutungsverlust des Pfarramts fest. Der Pfarrberuf hat dann Prestige auch eingebüßt. Er gilt als zu fordernd, zu diffus, zu wenig zukunftsfähig und manche junge Pfarrperson verlässt auch nach wenigen Jahren schon wieder den Beruf. Elio, hast du da Angst, dass dir das auch passiert?
Also irgendwie mir selbst nicht, weil ich weiß, mache mir nicht so viele Illusionen über die Verhältnisse, in denen ich jetzt bin. Ich nehme es eigentlich auch schon irgendwie als eigentlicher Ruf an, in dieser Kirche zu sein, wo es eigentlich überhaupt nicht selbstverständlich ist, dort jetzt zu arbeiten, würde ich meine. Ich kenne irgendwie die Kultur auch. Also ich glaube schon, dass ich mir nicht zu viele Ideale drauf projiziere. Aber ich sehe auch, also es ist nicht die Mehrheit, das würde ich jetzt auch bestreiten, aber da wir nicht viele sind, sehen wir auch sehr, sehr schnell, wenn Soldaten ausschalten oder nicht mehr da sind, schon ziemlich viele wegen Burnout, die den Sinn an der Arbeit letztlich nicht mehr sehen. Sie hatten super viel Spaß am Theologiestudium, sind im Glauben sehr stark verankert, gemeinschaftliches Leben ist vielleicht auch wichtig und auf einmal ist man im Dienst und irgendwie wird es brutal ernüchternd. Ich meine, das, was man in der Theologie so üblich gemacht hat, ist ja wohl kaum das, was man dann auf einer daily basis in der Gemeindearbeit machen wird. Es gibt halt eine Kluft dort. es ist doch auch so, dass ich in meinem Theologietreiben oder noch in den Vikariatskurs, da bin ich mit Leuten meiner Generation und dann in der Gemeinde bin ich dann halt schon, die Leute, mit denen ich arbeite, sind meistens wirklich aus einer anderen Generation, bin meiner eigenen Kultur nicht unbedingt nah. Heute gibt es wirklich eine starke Orientierung auf Gemeinschaft in der Theologie. Und das ist öfters nicht, was in der Gemeindebasis eigentlich erwartet wird vom Pfarrer, dass man eine starke Gemeinschaft bildet oder was man auch immer damit sieht. Also ich meine, wenn man Modelle irgendwie von Stanley Hauerwas aus Amerika im Kopf hat, wenn man Theologie macht und auf man auf einmal in der Gemeinde in der Schweiz kommt, dann hat das eine mit dem anderen überhaupt nichts zu tun. Aber man muss sich dem anpassen. Nicht jeder erlebt es gerade sehr gut.
Und das, ich glaube, etwas, also von dem, was ich jetzt von Freundinnen und Freunden mitbekomme, die entweder immer noch im Pfarramt sind oder als Pfarrerin, Pfarrer gearbeitet haben, ist dieses zersetzende Gefühl, ja, dass du ständig etwas anbieten musst, wo du hoffst, dass irgendjemand anbeißt.
Ja, und wo du nicht mal sicher bist, dass die Internen das machen werden.
Genau,
ja,
ich mache den ganz super frischen, tollen Kindernachmittag, den ich mit drei anderen Elternteilen vorbereite, mit einem riesen Aufwand, oder? Mit ganz viel Partizipation. Und dann musst du quasi wie dankbar sein, wenn jemand kommt. Und wenn niemand kommt, dann bleibt so dieses Gefühl zurück, ah, ich habe es wieder nicht geschafft. Und ich glaube, das ist unglaublich anstrengend und vielleicht noch schlimmer als die Menge an Arbeit, die man hat. Ist wahrscheinlich die fehlende Wertschätzung, die man sehr oft kriegt für das, was man tut.
Und ein Diskurs hat sich darum herum aufgebaut. Also wir sprechen gängig darüber, über diese, eigentlich diese, da wo es nicht funktioniert, da wo es irgendwie der Erwartung nicht mal nahe kommt irgendwie. Und das ist so fast ein ein Vorverständnis, dass man mit sich tragt, dass es eh scheitern wird.
Ja, und aber das stimmt ja auch, weil, also es muss ja scheitern, weil wir Erfolg ständig an den Mitgliederzahlen messen.
Ja.
Oder also ich mache jetzt ein ganz einfaches Beispiel, um sich zu überlegen, wie absurd das ist. Also nehmen wir an, du bist jetzt ein super innovativer Pfarrer und es gelingt dir, ein Milieu anzusprechen, das eigentlich mit Kirche gar nichts mehr zu tun hat. Dann wirst du garantiert kein einziges Mitglied mehr haben dadurch. Weil diese Milieus, die nichts mehr mit Kirche zu tun haben, die verstehen unser Mitgliedschaftsmodell schon gar nicht.
Die werden eh nicht reinkommen. Die
werden da nicht eintreten. Ja. Und das bedeutet eigentlich, wenn du innovativ bist und etwas gelingt, dann messen wir das aber an Parametern, die genau das nicht wiedergeben können.
Genau.
Und wenn du durchschnittlich erfolgreich bist, dann hast du das genau gleich wie alle anderen auch. Du hast halt Kirchenaustritte und zwar ständig und du unterschreibst die Monate. Ich weiß nicht, ob es bei euch auch so ist.
Also in Katholik eben nicht, aber ja,
funktioniert anders. Anders, ja. Aber du unterschreibst die ganze Zeit Kirchenaustritte und sehr, sehr wenige Eintritte.
Ja, ja. Also wir sehen das eher in Richtung, dass wir, also Kanton Watt eher so, dass wir alle Abdankungen sehen und es kommen halt wirklich fast nie neue, also sei es durch Taufe oder einfach neue Einwohner, man sieht sie einfach nicht, das gleicht sich eben nicht aus. Und Austreten haben wir nicht so explizit, aber on the long run ist das dasselbe irgendwie.
Das klingt jetzt ein bisschen deprimierend.
Nein, das ist auch die Stimmung, in der man so ist, wenn man in dem Milieu ankommt irgendwie.
Aber trotzdem scheint der Pfarrberuf doch irgendwie auch noch was Tolles an sich zu haben. Also es gibt ja auch viele Leute, die sagen, das würde mich noch interessieren, gerade auch wenn man vielleicht schon ein bisschen reifer ist. Es gibt zum Beispiel, ich spreche da an das Quest-Studium, dass man wirklich nochmal auf dem zweiten Bildungsweg quasi Pfarrperson wird. Es ist kein Beruf wie jeder andere.
Also will sie hier nicht einen Werbespot machen, oder? Aber was irrsinnig ist an diesem Beruf, ist die Vielseitigkeit und die Türen, die dir dieser Beruf öffnet. Bei allem Bedeutungsverlust, den die Kirche haben mag, ist es doch immer noch so, dass du relativ leicht und niederschwellig in Kontakt kommen kannst mit fast wem immer du willst, in dem Dorf oder in der Stadt, wo du bist, wenn du Pfarrerin oder Pfarrer bist. Das ist toll. Und häufig gibt es, also gerade wenn Pfarrteams gut zusammenarbeiten, auch wirklich die Möglichkeit, dass du deine Gaben gut einsetzen kannst, dass du dort in Schwerpunkten arbeiten kannst, wo du wirklich auch zu Hause bist und merkst, wow, da kann ich einen Unterschied machen. Also das alles gibt's ja auch.
Ja.
Und wie ich vorher gesagt habe, ja, das muss ja immer scheitern, dann meinte ich nicht, die Arbeit der Pfarrerinnen und Pfarrer, die Arbeit der Kirche muss zwangsläufig scheitern, sondern wir werden die Erfolge nicht messen, solange wir auf die Mitgliederzahlen starren.
Wieso haben wir eigentlich so eine Angst vor dem ganzen Pfarrmangel? Also wir diskutieren die ganze Zeit um den Pfarrer oder die Pfarrerin herum, aber könnten Kirchgemeinden nicht eigentlich auch einen anderen Weg finden, den Mangel auszugleichen?
Ja, dürfen wir hier zu schnell antworten? Wohl kaum. Es kommt darauf an, welche Sicht also man eben auf diese Organisation der Arbeit in der Kirche hat. Traditionell ist das ein Riesenproblem. Das müsste man sagen. Ich meine, in dem, was so ein bisschen üblich ist, in unseren Kirchen, wenn unter nicht traditionell meint, ist 20. Jahrhundert, mit dem, was wir aufgewachsen sind, ist das ein Riesenproblem. Weil ohne Pfarrer, ohne ordinierter Pfarrer, ich bin schon ein bisschen radikal und sage, dass es eigentlich keine Gemeinde gibt. Vielleicht nicht auf theoretisch-theologischer Ebene, aber auf irgendwie auf der Praxisebene, wie alles sich auf dieser Figur bezieht, wie viel auch Energie und Ressourcen man dort angegeben hat und den Platz, den sie hatten. Auch ihre symbolische Verordnung im Ganzen. Also ich meine, wenn du diese Figur ausschaltest, dann verlierst du die ganze Orientierung, wie man eigentlich Gemeinde macht. Meine ich jetzt, wenn ich an unsere Kirchen denke. Also einerseits, da ist ein Riesenproblem, wenn man keine Pfarrer mehr hat. Das wäre das eine. Aber
Ich würde den Punkt eigentlich gerne noch stark machen. Ja. Ich würde sagen, vielleicht erkennt man es am besten im Vergleich zum katholischen Modell.
Mhm.
Also was ist das Zentrum der katholischen Kirche? Ich würde sagen, das ist die Eucharistie. Also quasi das Sakrament des Abendmahls bei uns. Und das hängt am geweihten Priester, der die Wandlung vollziehen kann.
Mhm.
Und das ist das klare Zentrum der katholischen Kirche. Was ist denn das Zentrum der reformierten Kirche? Ja, gibt immer wieder Leute, die denken, das sei der Gottesdienst. Oder irgendwie diakonische Arbeit oder was auch immer. Nein, das Zentrum der reformierten Kirche, wie du sie jetzt in der Tradition genannt hast, ist das reformierte Pfarrhaus.
Ja.
Das reformierte Pfarrhaus ist das soziale Zentrum der reformierten Kirche. Und auch da muss man sich fragen, ja gut, steht und fällt diese Kirche mit diesem Zentrum? Ich meine, es gab Jahrhunderte, auf die wir uns immer noch beziehen, in denen es dieses reformierte Pfarrhaus
nicht
so nicht gab. Es gab eine Zeit vor der Reformation, wo es Kirche gab. Es gab einen großen Teil von reformierter christlicher Lebendigkeit, die ohne das reformierte Pfarrhaus ausgekommen ist. Pietismus, Hauskreise, alle diese Aufbrüche, die wir da hatten, haben sich nicht um dieses Zentrum gedreht. Und die Frage ist halt, haben wir Angst, weil wir etwas verlieren, von dem wir sagen würden, wir haben gute Gründe zu denken, dass es substanziell ist? Oder haben wir Angst davor, weil es eine Veränderung mit sich bringt, die überfällig ist und die vielleicht Kirche wirklich auch weiterentwickelt, aber wir uns noch nicht wirklich vorstellen können, wie das wird?
Das wäre so die soziale, historische Ebene, die man da beschreibt. Eine andere Ebene auf theologisch-dogmatischer Ebene sagt man auch, dass Kirche ihr Zentrum oder ihr Zentrum im Wort und Sakrament findet, dass sie sich dort eigentlich immer wieder erneuert, die Kirche, indem sie in Kontakt zu Wort und Sakrament kommt, und dafür braucht es halt einen Dienst, Pfarrdienst. Und eigentlich ist der Pfarrdienst der einzige Dienst, den die Kirche selbst erhalten muss. Der Rest kann vieles passieren, vieles kann aufgebaut werden, aber sie braucht Pfarrer. Das wäre ein Konstrukt, der auch sagen würde, warum es ein Problem ist, sobald man keine Pfarrer mehr hat.
Oder das ist natürlich genau etwas, was wir zum Beispiel im zweiten helvetischen Bekenntnis, also diesem großen reformierten Bekenntnis, das für uns vielleicht immer noch ein Bezugspunkt ist, findet, wenn es heißt, es ist eben die Sache der Diener, die Gemeinde zum Gottesdienst zu versammeln und darin das Wort Gottes auszulegen und die ganze Lehre dem Bedürfnis und dem Nutzen der Gemeinde anzuwenden. Das ist unser vielleicht Kernverständnis, wenn es um das Proprium geht. Was tut eigentlich die Pfarrperson? Unsere eigene Grundlage, also dieses zweite helvetische Bekenntnis, das ist darin eigentlich sehr viel entspannter. Das geht nicht davon aus, dass wir da eine besondere Kaste brauchen oder eine geweihte Bruderschaft von besonders Auserwählten, die etwas tun, sondern das ist sehr pragmatisch und sagt, schau mal, in dieser Gemeinde, die ihr seid, braucht es gewisse Dienste. Und dafür setzt ihr Leute ein. Und ja, natürlich war das damals klar, da geht jetzt ganz viel an den Pfarrer. Genauso war damals auch noch klar, dass ein Lehrer praktisch alles tut, was eine Schule tut. Aber wenn wir uns anschauen, was wir in der Schule für eine Ausdifferenzierung haben an Berufsbildern, um diese Aufgaben zu erfüllen, und das ist ja vergleichsweise einfach gegenüber einer Kirchgemeinde, dann müssten wir, glaube ich, einsehen, dass wir diesen Schritt in der Kirchgemeinde auch machen müssen. Oder genau wie der Dorfschullehrer heute nicht mehr für alles zuständig ist, sondern es gibt ein Sekretariat, es gibt eine Bibliothek, es gibt zig Stellen da drin. Genau so könnte man das, glaube ich, auch auf diese Dienste beziehen.
Was aber eben vom Bildungsparadigma her nicht selbstverständlich ist. Ja. Weil wir gehen ja überhaupt nicht damit um, so damit um, dass wir so denken, dass man das, wie soll ich das sagen, austeilen könnte, was der eigentlich macht. Wir gehen eher so rum, dass er alles in sich selbst aufnimmt, was man machen könnte.
Ja, und da glaube ich, machen wir eigentlich einen schlechten katholischen Fehler. Also nicht, dass die katholische Lösung schlecht ist, oder? Aber die katholische Lösung dreht sich um Sakrament und da ist der Priester notwendig.
Ja, genau. Eigentlich nur für das Einzige.
Nur für dieses Einzige ist der Priester wirklich notwendig. So. Und bei der reformierten Tradition sagen wir, nein, das Sakrament ist ja das, was von Christus kommt. Es wirkt sogar dann, wenn jemand, der nicht mal im richtigen Glauben ist und eine ganz liederliche Person ist, dieses Sakrament spendet, weil es ist ja Christus selbst, der in diesem Sakrament wirkt.
Und wir sind doch alle sowieso zu nichts nützlich. Yeah.
Und das, was wir dann, glaube ich, und zwar nie theologisch dogmatisch, sondern einfach so umgangssprachlich, so in der Volksfrömmigkeit vielleicht gemacht haben, ist zu sagen, ah, an die Stelle des Sakraments setzen wir jetzt den Sonntagmorgen Gottesdienst und Predigt.
Ja.
Und ich glaube, dass es dafür nicht starke theologische Argumente gibt. Sondern dass das einfach eine Gewohnheit ist, von der wir uns ganz schwer lösen können. Und der reformierte Weg, also wenn man es jetzt dogmatisch, historisch auffassen würde, wäre zu sagen, der Kern dieser ganzen Geschichte ist die Gemeinde, die gemeinsam unterwegs ist und gemeinsam organisiert, dass da die Verkündigung des der Frohbotschaft, des Evangeliums stattfindet und dass die zusammen Abendmahl feiern und taufen können. Also müsste man andersherum immer fragen, welche Berufsbilder brauchen wir denn in einer solchen Kirche, damit diese frohe Botschaft zu hören ist, Kinder getauft werden und wir gemeinsam Abendmahl feiern können.
Also wenn ich so, das was du beschreibst, scheint mir ein bisschen so kongregationalistisch zu sein, weißt du, so auf lokale Gemeinde zentriert. Also Kirche ist da, wo diese Gemeinde sich versammelt und eigentlich wird das von dort her bestimmt. Also in den Kirchenstrukturen der Reformierten ist aber immer diese synodale Ebene auch da, wo man sagt, ja, diese Gemeinde sind eigentlich zusammen auf einem gemeinsamen Weg und dort bestimmt man eben auch eben gemeinsame Strukturen.
Aber genau das haben wir nicht. Sorry, aber genau das haben wir nicht. Also dein Weg, Pfarrer zu werden, hat ja nichts damit zu tun mit dem Weg, den ein Mensch einschlagen muss, wenn er im Kanton Solothurn aufwächst, um Pfarrer zu werden.
Ist das so?
Ja, also du hast doch ein anderes Ausbildungssystem als jemand, der aus dem Kanton Solothurn.
Das ist ganz richtig. Eigentlich haben wir drei verschiedene Ausbildungssysteme in der Schweiz, oder?
Vielleicht sollten wir das mal ganz kurz klären. Oder? Ja, also was habt ihr für Ausbildungssysteme in der Westschweiz? Also sagen wir jetzt mal, was wir alle gemacht haben, das setzen wir jetzt mal voraus.
Ja.
Ein Masterstudiengang in Theologie absolviert.
Ja.
Und jetzt, wie geht's weiter?
Also, vielleicht muss ich das noch voraussagen. Im Theologiestudium habe ich nichts mit der Kirche zu tun.
Siehst du, das ist schon mal ein Riesenunterschied. Dann hast du nämlich dein Studium schon mal unterbrochen und darin sowas wie ein ekklesiologisch praktisches Semester gemacht. Also,
Das
ist ein ganzes Semester schon mal in der Kirchgemeinde.
Ja.
Hast da eine Mentorin, einen Mentor, reflektierst, was du da erlebst, wolltest das dann auch in dein Theologiestudium wieder mitbringen.
Ja, also das passiert bei mir nicht. Also bis jetzt sollte anscheinend vielleicht kommen, aber
da
jetzt noch.
Da kommt man einen ziemlichen Unterschied, oder?
Ja.
Aber jetzt sagen wir, gut, lassen wir das mal, wir haben ein Studium gemacht. Wie geht's weiter bei dir?
Gut, dann komme ich in, was bei euch das Vikariat, die Vikariatszeit wäre, dann habe ich 18 Monate, wo ich in der Gemeinde tätig sein werde, wo ich eigentlich ein Pfarrerin, ein Pfarrer begleite, Vikarsmentorin, wie nennt man das bei euch, Vikarslehrerin, sowas.
Vikariatsleiterin.
Ja, sowas. Und dann, also 18 Monate lang, das ist, was ich gemacht habe, eigentlich länger als 26, da ich das nur Teilzeit gemacht habe. Parallel dazu haben wir dann noch Ausbildungskurse.
Genau. Und dann bei uns sind es je nach System, ob du jetzt Bern oder Konkordat bist, sind das 14 Monate oder 12 Monate, wenn man das macht. Am Schluss stehen dann Prüfungen.
Ich glaube, der Weg da ist, also sehe man von der Zeit ab, ist nicht so verschieden, aber die Prüfungen sind ziemlich verschieden zwischen was ich gemacht habe und was ihr in der Deutschschweiz gemacht macht.
Ja, und auch die Inhalte der Vikariatskursteile sind unterschiedlich.
Ja.
Schon nur, ob ich jetzt das Vikariat in Bern mache oder in einer Kantonalkirche, die zum Konkordat
geht.
Wir haben quasi drei verschiedene Fahrausbildungen.
Ich werde dasselbe wohl kaum erfahren.
Ja. Das meine ich. Also wenn man jetzt sagt, mein System ist kongregationalistisch, also ich denke nur von der Gemeinde her, aber es braucht doch dieses synodale, übergeordnete. Dann würde ich sagen, ja, aber das haben wir ja in der kleinen Schweiz noch nicht mal in der berufsspezifischen Ausbildung der Pfarrperson.
Aber weil, Stefan, doch die Kirche ist nur auf Kantonalebene.
Ja.
Da
würde ich sagen, nein, das Kongregationalistische ist nichts, was ich in die Sache reinbringe. Und das ist das Reformierte, dass wir sagen, Kirche wird eigentlich immer von unten gedacht. Es ist eben nicht der zentrale Apparat, der sagt, eine Pfarrerin bist du, wenn. Also natürlich lösen wir das dann so, oder? Weil wir Ressourcen sparen wollen, weil wir das vereinheitlichen wollen. Aber eigentlich ist der Grundgedanke, dass jede Gemeinde kann ihre Pfarrerin, ihren Pfarrer selbst wählen. Und die können jemanden wählen, der oder die genau zu ihnen passt, die dahin gehört.
Mal kurz mal ein Parallelbeispiel in Frankreich, wie es ist. Da hat man die Möglichkeit, eben auf Gemeindeebene Ämter einzusetzen. Da kann man ziemlich kreativ sein. Wirklich ziemlich divers, was man da so machen kann. Also sei es für Jugendarbeit oder Musik oder irgendwas, was man eigentlich vor Ort braucht. Aber Pfarrer, Pfarrerin sind sind nicht Diener auf der lokalen Gemeinde, sondern von auf Ebene Frankreich eigentlich angesetzt. Und die werden explizit als Diener des Bundes verstanden.
Also ich höre so raus, von Laienpredigern haltet ihr beide nichts.
Bei mir wäre das ein Riesenmissverständnis. Ich würde davon ganz, ganz viel halten. Und zwar deswegen, weil ich jetzt sagen will, wir sind alle, allgemeines Priestertum aller Gläubigen oder irgendwie sowas. Das hat damit wirklich nichts zu tun.
Wir sind keine Brüdergemeinde.
Das Priestertum aller Gläubigen meint nur, dass jeder Mensch direkt selbst vor Gott steht und mit Gott all das regeln kann, was ein Mensch braucht. Das ist eine Sache. Wenn es jetzt darum geht, wie man eine Gemeinde organisiert, dann würde ich sagen, wir haben doch als Reformierte gerade nicht diese Grundunterscheidung zwischen Profis oder irgendwie geweihten Menschen einer Priesterkaste oder was auch immer und Laien. Nein, als Reformierte gehören wir alle dem Volk an. Also wir sind alle Laien, wir sind nicht eine einzelne Kaste. Die Frage ist nur, was tun wir, um Laienpredigerinnen und Prediger so auszubilden und so auszustatten und ihnen auch die Ressourcen zu geben, die sie brauchen, um diesen Dienst gut zu erfüllen. Grundsätzlich von der Struktur her spricht für mich gar nichts gegen Laienpredigerinnen und Prediger. In der Praxis habe ich dann oft das Gefühl, dass das so passieren kann, dass sehr motivierte Menschen sind einerseits, die aber auch relativ wenig vom Bildungsangebot mitbekommen haben, was es theologischer und kirchlicherseits gibt. Und das ist schade, aber das muss überhaupt nicht so sein. Und es gibt ganz, ganz beeindruckende Fälle, wo gerade das nicht der Fall ist. Also wenn man an Deutschland denkt, kirchlichen Fernunterricht, was die Leute da können, diesen 3 Jahren Studium, das ist sensationell. Ich möchte nicht Quizmaster sein, ein Quiz, wo unsere Masterstudentinnen und Studenten gegen die antreten müssen. Wirklich nicht. Oder wenn ich mir überlege, was in ETK-Theologiekursen alles läuft. Das ist sensationell. Ich war jetzt letztens, war ich auch gerade von diesem Freiburger CAS Grundlagen.
Christlicher Glaube.
Christlicher Glaube. War ich dort. Es war eine super Gruppe und die haben auf einem richtig tollen Niveau interessant über Themen diskutiert. Also ich glaube, es gibt da ganz viel, aber wir sind vielleicht als Kirche noch nicht gut genug darin, die Menschen, die da eine Begabung haben, auch wirklich zu fördern.
Was ich auch so mitkriege, ist einfach, die Funktion der Predigt wird auch ein bisschen anders. Und das ist jetzt nicht, das muss man einfach beschreiben, dass hinter die Idee des Pfarramts, wie es üblicherweise ausgelebt wird, ist ja schon, dass man jemand hat, der, wie soll ich das sagen, in der Gemeinde ein bisschen transversal da ist, verschiedene Ebenen der Gemeinde vor Ort kennt und eigentlich die Connections zwischen diesen Gemeinden, zwischen diesen Ebenen schaffen kann, wo der Laienprediger eigentlich nur einen Moment des Gottesdienst auf sich nimmt, was auch okay ist, aber die Predigt entweder ist halt so eine Idee. Entweder man sagt, die soll aus der Verwurzelung in dieses gemeinschaftliche Leben her rauskommen. Oder, die Predigt ist so ein Impuls, der eigentlich auch von anderswoher kommen kann.
Was ich ja wirklich spannend finde, wir nehmen jetzt diesen Podcast hier in Bern auf.
Mhm.
Und in Bern gibt es diese lange Tradition schon des Kirchensonntags, wo eben wirklich Laien den Gottesdienst machen und predigen.
Mhm.
Und die machen das nicht einfach so, überlege ich mir am Samstag mal, was ich dann morgen sage.
Nein,
sondern die bereiten wirklich gemeinsam einen Gottesdienst vor. Da gibt's Vorbereitungsworkshops und alles. Und das sind zum Teil, sind das einfach ganz, ganz herausragende Gottesdienste. Und ich denke mir, wir haben da so eine Gelegenheit, gerade weil wir es eben nicht an eine Weihe und an ein Riesenbrimborium und Tamtam knüpfen müssen, dass wir wirklich sagen können, ist doch interessant, die Perspektiven verschiedener Menschen in dieser Gemeinde, die zusammen Kirchgemeinde sind, auch zu hören. Und du hast es angesprochen, Elio, oder die Zeit, wo wir diese Lehrpredigten halten haben, wo man mal dem Volk gesagt hat, wie das ist mit dem lieben Gott, die sind doch schon lange vorbei.
Ihr habt das eben schon angesprochen, wie die Ausbildungswege sind. Es gibt bei uns in der Deutschschweiz das, was wir Konkordat nennen. Das ist sozusagen so ein Zusammenschluss von 17 Kirchen, die eben zusammen diesen Ausbildungsstandard sich darauf geeinigt haben. Und dann gibt es noch die Berner.
Ja.
Refiuso schert ein bisschen aus, hat einen eigenen Weg. Stefan, du hast beides in deinem Blogartikel ein bisschen vorgestellt, was da so die Unterschiede sind. Also die einen betonen eben so die geistliche Reifung, theologische Tiefe und Gemeinschaft. Und die anderen setzen auf erlernbare Kompetenzen. Also wenn man jetzt das Konkordat und Berner Weg zusammenwerfen würde, wäre doch ein Perfect Match, oder?
Also ich glaube, dass das so werden könnte. Ich möchte nur noch ganz kurz etwas präzisieren. Mir ging es dabei jetzt weniger um die Vikariatsausbildung, also um die Pfarrausbildung im engeren Sinne.
Mhm.
Ich glaube, da sind die eigentlich jetzt schon, also das ist jetzt mein Außenblick
von den Standards.
Schlag mich nicht dafür, aber ich würde sagen, da sind die schon ganz nahe eigentlich beieinander.
Mhm.
Das, was aber interessant ist, ist, wenn man sich anschaut, was ist eigentlich der Kern, mit dem diskutiert wird, wie man Pfarrberuf, Gemeindeentwicklung, Verständnis von einer Kirchgemeinde diskutiert, dann würde ich sagen, da ist jetzt mit dem Berner Weg, das ist ein Impulspapier, das in der Synode war, ein Vorschlag gekommen, der sehr stark von der Kirchgemeinde her denkt. Also was braucht eine Kirchgemeinde? Wie kann eine Kirchgemeinde ihr geistliches Leben organisieren? Was können Menschen da tun? Wozu können sie befähigt werden? Etc. Schon auch als Reaktion auf den Pfarrmangel, aber nicht jetzt im Sinne einer Panikreaktion, es wird keine Kirche mehr geben, wenn es keine Pfarrerinnen und Pfarrer mehr gibt, sondern eher so, wie kann eine Gemeinde sich organisieren und tragen? Jetzt haben wir natürlich solche Überlegungen in der Kirchenentwicklung, auch in Konkordatskirchen sogar ganz stark. Aber wenn wir dort über die Ideen nachdenken, die dann das Pfarramt betrifft, würde ich sagen, da ist das dominante System eigentlich das Kompetenzstrukturmodell. Und ich finde das gar nicht schlecht, weil das Kompetenzstrukturmodell erlaubt verschiedene Kompetenzen, die man braucht, um in einer Kirchgemeinde verschiedene Leitungsfunktionen wahrzunehmen und das kirchgemeindliche Leben zu organisieren, zu beschreiben und in Worte zu fassen, statt dass man sie immer einfach voraussetzt und sagt, ja, ist doch klar. Und ich stelle mir halt jetzt vor, wenn ich das zusammenbringen könnte, also quasi die selbstorganisationalen Kräfte einer Kirchgemeinde mit der Sprachfähigkeit über die Dienste und Ämter und Aufgaben, die ich brauche, dann würde ich sagen, das könnte richtig, richtig groß werden.
Ey, bei euch in der Westschweiz gibt es ja das protestantische Ausbildungsamt, wenn ich es richtig übersetzt habe. Das hat ja festgestellt, dass es auch in der Romandie schon 2029 die Hälfte der jetzt tätigen Pfarrpersonen wird dann in Pension gehen. Es kommen aber nicht so viele neue nach. Also herrscht bei euch schon Panik oder wie sieht's aus?
Ja, gewissermaßen auch Panik herrscht. Manchmal würde sich man vielleicht ein bisschen mehr Panik wünschen. Nein, also es ist wirklich so, dass ich vor ein paar Jahren noch die waren noch ziemlich gelassen, obwohl man genau wusste, dass das passieren würde. Also dann, ob Panik herrscht, also es ist schon Stress da. Also jetzt gibt es auch Konkurrenz zwischen den Gemeinden. Also es ist jetzt so, dass es überall so Leerstellen geben wird, die man nicht mehr füllen kann. Und das kommt schon mit einem gewissen Druck. Es gibt jetzt auch interkantonale Konkurrenz. Also ich meine natürlich, die Kirchen, die gut bezahlen, die nehmen dann die Pfarrer von den Kirchen, die nicht so gut bezahlen. Und das hat ja auch seine nicht gerade sehr schönen Effekte, wenn man so auf Ökumene-Ebene denkt oder auf jedenfalls Romandie-Ebene. Also das gibt's ja bei uns noch nicht, sowas wie Quest oder irgendwie Äquivalente. Einfach, dass man ein bisschen schneller im Studium, also Leute, die schon irgendwie Uni gemacht haben, dass die ein bisschen schneller durch ein Studium kommen. Es bleibt aber trotzdem noch ein langer Weg, bis man irgendwie zum Pfarreramt kommt, weil das muss man noch bei uns beim Ausbildungsweg noch zusätzlich geben. Die meisten Kantone haben nach der Vikariatszeit noch irgendwie ein bis zwei Jahre Prüfungszeit, bis man zur Ordination kommt. Nur die in Bern und in Jura sind, die profitieren vom Berner Modell und sind sofort ordiniert. Aber gut, es ist eben noch ein langer Berufsweg, sogar wenn man dort ein bisschen versucht zu feilen. Wir haben ja eigentlich zwei ordinierte Ämter anerkannt in der Romandie. Also Pfarrer ist das eine, Diaker ist das andere. Das sind eben keine Sozialdiakonen. Das ist noch ein bisschen was anderes, als was in der Deutschschweiz Sozialdiakon ist. Gut, dort hatte man versucht, eben Leute im Dienst mitzunehmen, die dann mit ihren eigenen Charismenfähigkeiten einbringen könnten für die kirchliche Arbeit. Und die hätten dann eben nicht das Kerngeschäft des Pfarramts gemacht, aber so andere Sachen. Das war ein Weg, der eben versucht hat, schon das ein bisschen die Last, die es auf einen Pfarrer gab, ein bisschen abzunehmen. Ja. Aber gut, da spreche ich jetzt von den 70er, 60er Jahren, wenn ich davon spreche. Aber dieser Weg jetzt genügt auch nicht mehr, damit man die Stellen, und was passiert ist, sehr konkret ist, dass man jetzt an Stellen, die eigentlich für Pfarrer gedacht sind, auch Diaker hat. Also eben Personen, die nicht zum Pfarramt ordiniert sind, die eigentlich auch predigen werden, auch Sakramente verwalten werden und Seelsorger und so weiter und so weiter. Das hat man jetzt auch, jedenfalls Kanton Waadt kommt so ein bisschen auf den Kanton nach Fribourg und Wallis sind vielleicht ein bisschen strenger dort. Und was jetzt kommt, ist schon, dass man Personen zu bestimmten Funktionen einsetzen werden, die eben also vielleicht so einen minimalen Theologiegang wären, aber nicht an der Uni, dann in so einer kirchlichen Ausbildungsstätte. Und dort werden sie spezifische Funktionen wahrnehmen, eben nicht ehrenamtliche, aber als jemand, der nicht ordiniert ist, aber der...
Vielleicht ähnlich wie in der Deutschschweiz die Predikantinnen, Predikanten.
Mag sein, kenne ich nicht, vielleicht. Aber ich habe schon gesehen, dass eben in einer Gemeinde jemand eingesetzt, aber eben für eine Tätigkeit, die eigentlich die des Pfarramts ist. Und ja, man hat einfach die Person nicht mehr, aber die Gemeinde wollen jetzt Personen, um einfach weiter ihren Dienst verwirklichen zu können. Und man, ja, das bringt schon eigentlich problematische Situation hervor, weil dann wechselt auf einmal die Human Resources, da wechselt jemand und man sagt, hey, das geht ja überhaupt nicht und dann soll die Person doch irgendwie das Vikariat machen, obwohl sie 60 plus ist und ja, und dann nimmt man sie aus der Gemeinde heraus, obwohl sie Sachen eben angefangen hat, eine neue Dynamik dort gestartet hat und ja, so gut. Es ist nicht gerade sehr organisiert.
Also ganz pragmatisch, man versucht irgendwie die Lücken zu füllen.
Ja.
Im Moment wird ja eigentlich nichts in der Presse mehr rauf und runter diskutiert, wie dieser Plan P, den das Ausbildungskonkordat mal vorgeschlagen hat vor einigen Monaten. Ganz kurz zusammengefasst, die Idee ist, Akademikerinnen, Akademiker, die über 55 sind, in so einer Art Schnellbleiche ins Pfarramt zuzulassen, für eine Übergangsphase und dann auch mit Supervision. Konkret sollen diese Personen ein verkürztes Theologiestudium machen an den Universitäten Zürich oder Basel. Die werden dann Pfarrvikar oder zur Pfarrvikarin ausgebildet. Und eben, man will diese Vakanzen dann übergangsweise überbrücken. Kritikerinnen und Kritiker fürchten, dass das zu wenig Ausbildung ist und dass dieser Notfallplan nichts taugt. Wie habt ihr diese ganze Diskussion mitbekommen?
Erstens war ich wirklich erstaunt, dass eine so radikale Idee jetzt auf den ersten Blick, oder, so schnell spruchreif wird und diskutiert werden kann. Und da sage ich ganz offen, es hat mich auch gefreut. Das ist ein Zeichen von Lebendigkeit. Und ich habe das wirklich als Notfallplan verstanden, aber nicht als Ausdruck einer Panik. Und das fand ich erstmal gut. Jetzt, welches Spiel läuft, wenn eine solche Idee aufkommt? Oder das auf der einen Seite diejenigen, die sagen, ja, das ist gut, weil wir haben schon lange keine guten Bewerbungen mehr und es gibt doch ganz viele Leute mit Lebenserfahrung und gesundem Menschenverstand, die könnte man doch ein bisschen coachen, dann können die das auch tun. Es gibt andere, die sagen, ja, so lässt sich wenigstens die Idee des Pfarramts, auf den diese Kirche gründet, irgendwie festhalten. Dann haben wir da halt zwei Arten von Pfarrern. Ist nur wichtig, dass man da noch unterscheidet, welches jetzt die echten ordinierten Pfarrpersonen sind und welches diese schnell gebleichten Pfarrpersonen sind. Und es gibt so einen dritten Weg, und den habe ich auch als ziemlich laut wahrgenommen, wo es darum ging, dass man eigentlich so ein Proprium des Pfarramts jetzt auch natürlich in der Diskussion zwischen dem, was ist eine Pfarrerin, ein Pfarrer im Vergleich zu einem Diakon, einer Diakonin, einem Katecheten, einer Katechetin, einer Jugendarbeiterin, einem Jugendarbeiter, daran festmachen wollte, dass doch dahinter eine universitäre, grundsolide, strenge Ausbildung steckt. Und da glaube ich schon, dass man vielleicht nicht zu sehr auf die Pfarrerinnen und Pfarrer hören sollte, weil das ist etwa so, wie wenn du eine Gewerkschaft fragst, ob du den Ausbildungsstandard runtersetzen kannst bei ähnlichem Lohn. Mhm. Die werden nie jubeln und sagen, ja klar. Also ich meine, denkt an die biblische Geschichte der Arbeiter im Weinberg, oder? Diejenigen zur 11. Stunde, die, ja, es sind jetzt vielleicht die Plan-P-Leute in Perspektive, oder? Ja. Und deswegen denke ich, ja, wir haben da auch nicht nur jetzt über kirchliche Entwicklungsmodelle gesprochen, sondern auch über die Macht einer bestimmten Berufsgruppe.
Ja.
Vielleicht, wenn ihr es mir erlaubt, einfach eine kleine Bemerkung. Wir haben diese Diskussion ganz offensichtlich wirklich seit der Reformation, seit unserer eigenen Geschichte. Ich habe im zweiten helvetischen Bekenntnis dazu eine ganz lustige Stelle gefunden. Die haben auch gesagt, ja, uns ist das schon wichtig, dass die Pfarrpersonen wirklich was auf dem Kasten haben. Da heißt es dann, wir verwerfen ungeeignete und mit den für einen Pfarrer notwendige Gaben nicht ausgerüstete Diener. Wir bekennen allerdings, dass die unschädliche Einfalt mancher Hirten in der alten Kirche eins der Kirche mehr genützt hat als die vielseitige, auserlesene und feine, aber ein wenig zu stolze Bildung manch anderer.
Das ist doch fantastisch, wenn man das liest.
Und ich finde, wir könnten uns das auch ein bisschen zu Herzen nehmen, wenn es jetzt darum geht, brauchen die 30 ECTS, 60 oder vielleicht doch 90 oder 120, sollen die gleichen Bachelor machen. Vielleicht ist das auch ein Zeichen, dass wir etwas gelassen sein können, dass es diese Diskussion schon immer gab. Und ich glaube nicht, dass sich das, was Pfarrpersonen tun, darüber retten lässt, dass wir sagen, die können drei alte Sprachen, die können, also dass wir es darüber machen, glaube ich, wird einfach nicht mehr funktionieren. Mindestens gibt es keine Korrelation zwischen lebendigen Kirchgemeinden, Kirchgemeindewachstum, Relevanz von Kirche in dieser Gesellschaft und dieser Art von theologischer Ausbildung, wie wir sie im Moment haben.
Und also es heißt jetzt lange nicht, dass dieser Bildungsweg sinnlos ist, dass er auch nicht seinen Wert hat. Er muss halt jetzt selbst auch rechtfertigen, wozu er Nutzen hat. Also wenn man ihn kompetenzorientiert denkt oder einfach von was die Gemeinde braucht, her denkt, Da muss man irgendwie mal schauen, ja, okay, was, wie kann man das zusammenbringen? Und vielleicht braucht in der Tat eine gewisse Gemeinde, ein gewisser Ort, vielleicht ein Projekt, braucht in der Tat diesen ausgebildeten Humanisten irgendwie. Das kann mal auch passieren.
Natürlich, also wenn du die Stelle, sagen wir jetzt mal Frau Münster, in Zürich besetzen musst, ja, würde ich auch sagen, da passt das wunderbar hin, eine gebildete Humanistin zu haben, die diese Tradition und diese Zentralität der Predigt, die dort stattfindet, die von hervorragenden Köpfen ja dort aufgebaut worden ist, weiterführt. Das ist eine Art Tradition, das gehört dahin. Aber das steht nicht für alles und ist nicht das Ideal für jede Art von Kirchgemeinde, die stattfindet. Und das Spannende jetzt mit Plan P, das aufkommt, aber auch mit der Idee von Predikanten, mit Laienprediger, ist doch, dass wir neu darüber nachdenken können, was ist eigentlich zentral daran? Worum geht es eigentlich? Was ist wichtig? Ohne dass es immer schon selbstverständlich ist, ja, die Pfarrer, das sind die, die studiert haben und dann dieses Vikariat gemacht haben. Das ist eine Riesenchance.
Eben, eine Chance, die, wo ich aber auch sehe, wie nicht selbstverständlich sie ist, weil man eben jetzt irgendwas von der Pfarrschaft erwartet, das sie nie tun musste. Indem man gibt durch diesen Kompetenzdiskurs, gibt man jemand ja eigentlich auch einen Weg, um Druck gegen sich zu üben, gegen seine eigene Korporation oder gegen seinen eigenen Berufswesen oder wie man da, wo die Theologen und Pfarrer eigentlich meistens sich selbst bestimmt haben, würde ich mal sagen, man bestimmt ja unter sich, was ein guter Theologe macht, was Theologie ausmacht. Ich meine, auch in der Kirche, ja, es ist ja nur ganz jung, dass die Kirchen auch Laien und Nicht-Theologen damit beitragen, dass die sie gestalten, würde ich mal sagen, auf theologischer Ebene.
Ja, aber was meinst du mit ganz jung?
19. Jahrhundert.
Okay.
Ich meine, es ist eben nicht 16., 17., 18., war es ja nicht so. Ja gut, es ist vielleicht auch nicht so jung, 19. Jahrhundert, aber...
Wenn du glaubst, es ist alt, findest du alles im 19. Jahrhundert. Grüße gehen raus an Geschichten aus der Geschichte. Ein anderer Lieblingspodcast.
So.
Jetzt wurde ja über den Plan P diskutiert und von 17 Konkordatskirchen unterstützen das 10 diesen Vorschlag und 7 haben Vorbehalte. Man hat jetzt ein bisschen nachgebessert und gesagt, okay, es soll eine stärkere theologische Fundierung auf jeden Fall bekommen. Man soll ein Kurzstudium haben mit eben diesen 60 ICTS-Punkten. Und nach dem Studiensemester beim Berufseinstieg gibt es dann auch noch weitere Studienblöcke und eine intensive Begleitung. Dieser Plan könnte jetzt frühestens ab 2027 greifen, also pünktlich, wenn dieser Fahrmangel am Limit angekommen ist sozusagen. Ja, wir diskutieren jetzt hier über Kompetenzen rum und das Fahrbild und so. Wenn ich jetzt irgendwo Kirchenschreiber im Berner Oberland bin und suche seit 2 Jahren oder so einen neuen Pfarrer für meine Gemeinde, dann interessiert mich das doch alles nicht. Dann sage ich doch, Plan P, perfekt, dann habe ich endlich wieder einen Pfarrer so.
Ja, ganz genau. Und das ist doch das Bestechende an dieser Idee ist, dass jetzt nicht 19 Kantonalkirchen sich je einzeln überlegen müssen, wie sie das tun können, sondern sie finden vielleicht gemeinsam eine Lösung, wie sie sagen können, so kommen wir rasch zu Leuten, die diese Lehrstellen im bestehenden System ausfüllen können. Das ist das Bestechende. Was ich jetzt schon ein bisschen auch zum Schmunzen finde, ist, dass man sagt, ja, wir bessern jetzt nach und machen da mehr theologische Bildung rein. Weil ich würde sagen, also ich habe 10 Semester Theologie studiert und ich weiß, dass ich sehr wenig weiß über Theologie nach diesen 10 Semestern.
Ja, mehr mit der Doktorarbeit.
Ja, auch mit der DIS weiß ich immer noch sehr wenig drüber, wenn ich ehrlich bin. Und jetzt hat man diese Idee, dass man sagt, ja, wir machen nicht 1 Semester, sondern 2. Und das ist dann quasi der Game Changer. Ich glaube, es müsste viel mehr darum gehen, dass wir uns fragen müssten. Es gibt Dinge, die ganz wichtig sind, um das, was eine Pfarrperson klassischerweise tut, auszufüllen. Für mich selbst das Allerentscheidendste ist eine hermeneutische Kompetenz. Also eine Kompetenz, Dinge zu verstehen und zu deuten und zur Sprache zu bringen. Und ich glaube, dass man die auf unterschiedliche Art und Weise lernen kann. Aber wenn du davon gar nichts mitbringst, dann werden auch 2 Semester Theologiestudium ganz wenig nützen. Und wir wissen heute, dass auch ein ganzes Theologiestudium nicht ausreicht, wenn man da nicht schon was mitbringt. Also deswegen wäre es mir eigentlich lieber, wir würden drüber sprechen, wie kommt man zu dieser hermeneutischen Kompetenz? Und das ist total entlarvend, dass sich darum ja alle rumdrücken. Also wenn man das Kompetenzstrukturmodell anschaut, was ist der Bereich Wissen, der vorausgesetzt wird bei hermeneutischer Kompetenz, dann wird dort einfach das universitäre akademische Studium mit dem ganzen Fächerkanon aufgereiht. Das passt überhaupt nicht zum Kompetenzstrukturmodell, das sonst sehr differenziert angibt, was da gelernt und verstanden und angewendet werden können muss. Und da würde ich halt schon meinen, dass das Allerwichtigste, was ein Theologiestudium im Idealfall bringen kann, ist eine Art Fremdheitserfahrung, dass ich merke, diese Texte gehören mir nicht, diese Texte fordern mich heraus, ich muss mich selbst auch in eine Bewegung bringen, damit ich mich diesen Texten annähern kann. Sie sind nicht ein Eigentum, das ich verwalten und dozieren kann.
Es ist dann eher auch eher nicht so eine technische, also es kann technische Elemente beinbehalten, aber eigentlich ist das eher so ein existenzieller Standpunkt, den man hier entdeckt oder.
Und da würde ich jetzt sagen, eine Musikerin, die gelernt hat, was die Differenz ist zwischen einem Notenblatt und ihrer Interpretation, bringt davon vielleicht schon total viel mit. Jemand, der in einer Schule unterrichtet hat und verschiedene Wege anwenden musste, um einen Unterrichtsstoff rüberzubringen, um Lernziele zu erreichen. Eine Person, die überhaupt in Outcomes gedacht hat, was will ich eigentlich damit tun? Die sind vielleicht schon unglaublich weit auf diesem Weg. Und wir könnten da, glaube ich jetzt, was das Fachwissen angeht, auch ziemlich gelassen sein.
Und mir scheint es schon wichtig, da wo es ziemlich eigentlich schon an ein traditionelles Verständnis der Kirchen bei den Reformierten anknüpft, ist ja, dass der öffentliche Dienst, welcher Natur er auch sei, eigentlich darin besteht, dass er an der Schrift, jedenfalls einer Auslegung der Schrift oder einen Bezug zur Schrift gebunden ist. Und dort findet eben dieses hermeneutische Moment eigentlich statt. Weil es eben auch ausdifferenzieren kann zwischen dort, was geschrieben ist, was ich selbst daraus mache und was andere vielleicht daraus machen werden. Und ich denke, da sich, was auch immer der Dienst ist, der Dienst wird sich ja vor dem Hintergrund der Auseinandersetzung mit diesen Texten strukturieren. Und darum würde man schon von einer Person erwarten, dass sie jedenfalls existenziell diese Spannungen irgendwie wahrnehmen kann, was damit machen kann, jedenfalls, dass das nicht ganz fremd ist. Für sie.
Das, was ich eigentlich meine damit, Elio, ist, und da bin ich voll bei dir. Ich weiß nicht, habt ihr das in der Westschweiz auch gehabt, dieser Pfarrertest?
Was wäre das?
Ja, das ist so was, das kommt irgendwie aus so einer rechtspolitischen Bubble raus, so irgendwie seltsam evangelikal. Und da sollen Pfarrpersonen beantworten, ob sie zum Beispiel an die Auferstehung von Jesus glauben.
Ich glaube nicht, so wird ob bei uns angekommen.
Glauben, dass Jesus Christus für ihre Sünden gestorben ist.
Aber wer fragt das, Stefan? Eine Institution?
Ja, das ist so eine Gruppe, die das gemacht hat, die quasi vermuten, unsere Pfarrer glauben nicht mehr wirklich.
Ja.
Und ich finde, mit diesen Fragen, die wirklich blödsinnig sind, wenn sie als Ja-Nein-Fragen gestellt werden.
Also so eine Art Gesinnungstest.
Genau, ein Gesinnungstest. Mit diesen Fragen kann man eigentlich super erklären, was eine Pfarrperson ist. Weil eine Pfarrperson kann jede Frage, die da gestellt wird, mit Ja
und
Nein beantworten und kann erklären, warum beides Ausdruck ihres christlichen Glaubens ist, der sich auf die Schrift bezieht. Und das finde ich diese zentrale Kompetenz, um die es geht.
Wir sprechen ja über Pfarrpersonen, Plan P ist ja für Pfarrpersonen, aber ich habe immer dieses Gefühl, wenn du eben gerade, das, was du gerade gesagt hast über Pfarrpersonen, warum, ich hätte eigentlich einfach kirchliche Mitarbeitende gesagt und nicht unbedingt Pfarrpersonen. Wäre das gleich oder nicht? Also warum muss man hier eigentlich über Pfarrpersonen sprechen?
Ja, die einen vielleicht nur ganz praktische Aufgaben haben, oder? So ein Siegchrist müsste das jetzt nicht unbedingt beantworten.
Also mein Bild von dem, was ich jetzt habe, das sind Menschen, die auf andere Menschen treffen in krass hierarchischen Situationen, die unklar sind. Das ist das Entscheidende. Also zum Beispiel, du bist vielleicht die erste externe Person, die eine Familie besucht, nachdem ein enger Angehöriger gestorben ist. Du bist eine Person, der man Dinge anvertraut, mit über die man sonst vielleicht nicht sprechen kann. Mhm. Du bist eine Person, von der man erwartet, dass sie nicht nur gut zuhören kann, sondern dass sie vielleicht einen menschlichen, vielleicht einen weisen Hinweis.
Also Seelsorge, spirituelle Leitung, ja. So das, was da
steht. Und da, finde ich, ist es noch sehr viel stärker als bei einer Psychologin, noch sehr, die methodenbasiert arbeiten kann, noch sehr viel stärker als bei jemandem, der Glaubensinhalte vermittelt, jetzt zum Beispiel in der Katechese, stärker als jemand, der Beistand leistet und hilft, nochmal gefragt, dass man eben wirklich diese hermeneutische Grundkompetenz mitbringt. Das, finde ich, ist wirklich absolut zentral. Jetzt würde ich aber nicht sagen, Ilion, da ist mir schon wichtig, dass das etwas ist, was nur dem Pfarrer
vorbehalten ist. Das wäre so ein bisschen die Frage.
Weil ich glaube, das ist Diakoninnen, das ist Katecheten, das ist Sigristen. Ich kenne übrigens einen Sigristen. Wir hatten einen solchen Sigristen. Gibt, die genau das absolut hervorragend können.
Weil, also bei uns könnte man ja Seelsorger sein, ohne Pfarrer zu sein. Und eben, da, was du gerade beschrieben hast, muss ja nicht unbedingt ein Pfarrer machen. Also es ist, weil es einfach die Möglichkeit gibt, dass man nur als, man sagt, spiritueller Begleiter bei uns tätig ist. Und ja, also da ist man vielleicht Pfarrer, vielleicht auch nicht. Man kann Diakon sein oder eben auch Laie. Und man nimmt aber diese Funktion wahr, weil man die Ausbildung dafür hat, wo auch diese hermeneutische Kompetenz also mitkommt. Und eben für mich ist dann die Frage, das, was ich kompliziert finde, einfach mit dem Wort Pfarrer, ist, dass man hat so diese Idee, diese Liste vor dem helvetischen Bekenntnis, das ist so eine Riesenliste, wo man so viele Dienste hat und eben
und die Pfarrerin, der Pfarrer soll das alles
genau, und ich meine, man kommt ja eben nicht daraus, dass der Pfarrer so ein Aggregat von so vielen Sachen ist, und ja, anscheinend jedenfalls Plan B denkt nur Pfarrer orientiert, wo ich diese andere Möglichkeit wäre, man vergisst, also ich sage das ein bisschen frontal, aber man vergisst diese Idee des Kumulativen irgendwie. Man sagt einfach, man braucht entweder, es gibt so eine Palette an Berufsbildern, die man in der Kirche machen kann, Prediger, Seelsorger, ja. Kirchenleitung, keine Ahnung, kann es mehrere geben, und man hat dann die Kompetenzen für jeweils, aber man hat nicht mehr diese Idee des Alleinstehenden für alles, oder es ist halt so, man braucht nicht einen Alleinstehenden für alles, aber man hat nicht mehr Ressourcen als einfach eine Person anzustellen, die dann jeweils irgendwas machen
muss. Da wären wir bei dem Stichwort Beteiligungskirche, das du aber eigentlich auch kritisiert hast und hast gesagt in deinem Text, da ist das Risiko, dass die Ordnungsstrukturen total...
Übliche. Verfahren. Ich sehe das nicht als Kritik, ist für mich eine Beschreibung. Ist ja klar, dass in dem, was wir einfach üblich bei uns ist, in der Ordnungsstruktur, wie sie steht oder wie sie üblich verstanden wird, dass das ein erodierender Effekt hat. Aber vielleicht ist es auch gut so. Ich sehe das nicht unbedingt als Kritik.
Ja, aber das ist, finde ich, jetzt einen interessanten Punkt, oder um ja. Nochmal das anders zu sehen, was du vorhin ausgeführt hast. Wenn wir uns auf den Standpunkt stellen, dass wir quasi sagen, es gibt eine bestehende Ordnung und in dieser Ordnung gibt es Pfarrpersonen, und diese Pfarrpersonen sind doch aber besser als Leute, die einen 60-Punkte ECTS-Crashkurs gemacht haben, dann gewinnst du immer. Und dann kann man das immer als Notlösung, als Pfarrerzentrierung etc. verkaufen. Und ich glaube aber, und so verstehe ich dich auch, in einem Denken, man könnte das Spiel doch umdrehen und sagen, wir haben lebendige Gemeinden, die ein Problem haben, eine bestimmte Stelle bei ihm zu besetzen. Und wenn wir jetzt diese Stelle nicht einfach als quasi etwas Gottgegebenes, das auf die Erde fällt, begreifen, sondern als etwas, das man von Diensten und Kompetenzen
schreiben,
dann ist das auch tragbar, dass so etwas durch Leute, wie sie im Plan P angesprochen werden, ausgefüllt werden kann, wenn wir an eine kooperative, lebendige Gemeinde denken, die darum herum ist.
Und auch mit Teams arbeiten, also man kann sich ein weiteres...
Ich würde eben nie diese partizipativen, basisorientierten Strukturen gegen Plan P ausspielen, sondern ich würde sagen, Plan P wird genau da hervorragend funktionieren, wo du diese Lebendigkeit, diese Kirchgemeinde hast, die dann zusammenspielen kann mit einer Person, die einiges an Lebenserfahrung, Berufserfahrung mitbringt und jetzt sagt, hey, ich habe noch mal 10 Jahre Lust, mich dafür zu investieren.
Okay, ich will euch noch 2 Kritiken am Plan P vortragen, auf die ihr dann vielleicht reagieren könnt. Eine ist so ein bisschen, glaube ich, die Sorge um das Fundament, nämlich Susanne Amsler vom Verein Questnetzwerk sagt, damit die Kirche christliche Werte und Ethik in die gesellschaftspolitische Diskurse einbringen kann, benötigt sie professionelles Personal mit fundierten theologischen Kenntnissen. Hat sie da irgendwie einen richtigen Punkt erwischt?
Ja, also als Leiter von Theologie und Ethik bei der Evangelisch-Reformierten Kirche Schweiz will ich das immer stark machen, da hat sie völlig recht. Die Frage ist nur, ist es die Aufgabe jeder einzelnen Kirchgemeinde, genau das zu tun?
Ja.
Also quasi christliche Werte in den öffentlichen Diskurs einzubringen, würde ich sagen, ja, zunächst mal schon. Aber, und meine ich das wirklich gar nicht despektierlich, ist mir mega wichtig, aber die Frage ist doch, wo muss ich das tun können? Und da glaube ich, dass es halt sehr viele Menschen gibt, die nicht Pfarrpersonen sind, die in diesem Umfeld eines Dorfs, das sich vielleicht im Dorfcafé, am Stammtisch etc. trifft, viel, viel sprachfähiger sind, als das viele Pfarrpersonen sind. Nicht alle, aber als viele Pfarrpersonen. Und da kann ich mir gut vorstellen, dass es Menschen, die zum Beispiel in der Kirchgemeindeverwaltung, Menschen, die als Seekristin arbeiten, manchmal viel besser gelingt, das zu tun, als das Pfarrpersonen gelingt, die wahrscheinlich wunderbare NZZ-Leserbriefe schreiben könnten. Oder? Und deswegen, ja, ich glaube, das muss einfach dann auch von der Ebene und dem Milieu her wieder stimmen.
Ja, genau, und da werden eben hochgebildete, universitätsgebildete Personen nicht an jedem Milieu ankommen.
Das ist ja ganz bezeichnend. Ja. Naturwissenschaften funktionieren deswegen in der Öffentlichkeit so gut, weil wir die ganze Sparte der Wissenschaftsjournalistinnen und Journalisten haben. Ich meine, ist ja völlig bekloppt, wenn du einen durchschnittlichen Virologen über Viren sprechen lässt, weil das versteht kein Mensch. Deswegen glaube ich auch nicht, dass es jetzt der Plan ist, dass man super, super, super gebildete Fachspezialisten braucht, die dann etwas erzählen über Gott.
Das ist die Frage der Medien, die man braucht. Also es ist auch so, dass man jetzt, manchmal frage ich mich, inwiefern eigentlich man nicht eine Person braucht, die eigentlich auf gute Medien verweisen kann, als dass sie selbst noch das Ganze in der Welt rausspuckt. Weil es gibt ja eigentlich so vieles, das schon bereitsteht, wenn man einfach Zugang zur Bibel haben möchte irgendwie oder zur Verkündigung. Es ist wirklich nicht so, dass es daran mangelt. Das kann man wirklich nicht sagen.
Aber es gab ganz bestimmten Grund zu Beginn der Reformation, dass Zwingli die ganze Pfarrerschaft in Zürich in der Prophezei versammelt hat und mit ihnen die Predigt durchgegangen ist für den nächsten Sonntag. Nämlich, weil der nicht erwartet hat, dass die alles jeder für sich schon mitbringt, sondern dass da durch das gemeinsame Arbeiten, durch das gemeinsame Theologisieren etwas passiert. Und ehrlich gesagt, wo haben Pfarrpersonen heute noch Zeit dafür?
Also das ist genau das Erste, was fällt. Also ich weiß, dass in meinem Umfeld, das gab es noch, aber das ist eben eine Arbeit, die seit eben auch die, auch seit der Professionalisierung, also das muss man auch sagen, das ist das Erste, was irgendwie weggefallen ist. Gemeinsame Arbeit am Text.
Letzter Kritikpunkt, da gab es einen NZZ-Artikel von Martin Grichting. Ich lese ein Zitat vor, es ist ein bisschen länger. Wenn nun die Anstellung von Pfarrerinnen und Pfarrern ohne theologische Bildung in den Raum gestellt wird, würde dies eine weitere Selbstsäkularisierung der Kirche, eine Selbstverweltlichung bedeuten. Denn was könnten solche Personen inhaltlich christlich Fundiertes bezeugen und verkünden? Sie würden dazu beitragen, die durch Mitgliederschwund überdimensionierte Kirchenstruktur professionell aufrechtzuerhalten. Allerdings um den Preis des Verzichts auf eine theologisch sattelfeste Verkündigung. Insofern liegt der Plan P jedoch gerade auf der Linie der Schweizer Staatskirchen. Denn sie würden durch diese Reform ist in Anführungszeichen, einmal mehr eine Entwicklung autonom nachvollziehen, die in Staat und Gesellschaft stattgefunden hat. Den Abschied vom Christentum.
Ja, oder das ist wirklich haarsträubend. Also das ist Grichting, muss man vielleicht noch kurz sagen, ist so katholischer Rechtsaußen aus. Ja. Der jetzt hier über die reformierte Kirche nachdenkt und darüber, was unser Kern ist und wie wir uns selbst säkularisieren. Dazu einfach zwei Dinge. Erstens, die ganze Reformation lässt sich lesen als eine Geschichte der Säkularisierung. Und zwar nicht Säkularisierung im Sinne eines Verlustgeschäftes, sondern Säkularisierung im Sinne einer Laisierung, also einer Volkskirche.
Glaube ist in der Welt und eben nicht.
Ich meine, denkt an Luther, der gesagt hat, man muss den Leuten aufs Maul schauen. Deswegen hat man die Bibel so übersetzt, wie man sie übersetzt hat. Das nehme ich alles in Kauf. Also gerne Selbstsäkularisierung, bin ich sofort dabei. Jetzt macht er aber einen riesen Denkfehler. Er sagt nämlich, diese Selbstsäkularisierung ist eine Zerfallserscheinung, weil ihr nämlich das Christentum preisgebt, das die gar nicht haben können. So, und jetzt will ich einfach mal sagen, am meisten über das ganze Christentum habe ich nicht an der Universität gelernt, habe ich nicht in irgendwelchen klugen Vorträgen oder Büchern gelernt, sondern habe ich von meiner, witzigerweise, katholisch konvertierten Großmutter gelernt, die mir ein Riesenvorbild war im christlichen Glauben. Also christlicher Glaube ist doch nichts, was letztendlich an einer akademischen, theologischen Ausbildung hängt, wie wir sie seit vielleicht 120, 130 Jahren haben. Das ist einfach nur blöde, billige Polemik. Christlicher Glaube ist das, was passiert, wenn Menschen zusammen beten, auf das Reich Gottes hoffen, sich dafür engagieren, sich einsetzen, ihre Gaben ins Spiel kommen, sie eine Gemeinschaft bilden, die aus dieser erhofften Zukunft gemeinsam unterwegs sind. Und das kann Grichting nicht verstehen, weil er ein katholischer Rechtsaußen ist, bei dem sich letztendlich alles um ein bestimmtes Amt dreht, das ein bestimmtes Geheimnis verwaltet. Damit haben wir, Gott sei Dank, nichts zu tun.
Und mein Problem, du riechst dich ja wirklich ganz schön auf.
Und jetzt die unemotionale Antwort von Elio?
Nein, also gut, Stefan hat sich jetzt für mich aufgeregt und hat die Basics, weil er auch die Faust gebart hat, die Wesen.
Ich habe schon gesehen.
Aber was mich also noch auf eine andere Ebene nervt mit dieser Aussprache ist, dass was man eigentlich mit Theologie meint, immer super diffus bleibt. Und ich kann das nur als ein Autoritätsargument verstehen. Was passiert eigentlich im Studium? Da komme ich nicht zu diesem Punkt, dass es irgendwie was befestigen soll. Das passiert nicht dort. Wenn Theologie ist, was da vorgespielt wird, dann ist es einfach so eine Riesenideologie, an der man zustimmen muss, mit kluger Rhetorik. Und das ist nicht mein Verständnis von Theologie und ich finde, das spielt den Wert der Theologie auch ziemlich herab, aber eben auch der des christlichen Glaubens.
Und mir ist vielleicht doch wichtig, oder das ist nicht typisch katholisch, was er gesagt hat.
Nein.
Also gerade die katholische Kirche hat in den letzten 5, 6 Jahrzehnten riesige Bemühungen unternommen, verständlich zu sprechen. Die haben einen Katechismus, wenn man so will, herausgegeben, wo wir schon lange vergessen hatten, dass es sowas noch gibt. Die sind enorm volksnah, wenn es darum geht, Glaube und Christentum zu erklären und zu leben. Die haben starke Riten, die sie so inszenieren können, dass sie fast aus sich von innen heraus leben und erlebbar und anschlussfähig werden. Also das alles hier ist eine ganz, ganz elitäre Auffassung dessen, was das Christentum ist, die aber leider, und das hast du schön gesagt, Elio, halt völlig unspezifisch bleibt.
Und das funktioniert eben, also wenn man sowas in der Synode hört, dann nerve ich mich sofort, weil das sind eigentlich sofort Blockaden im Gespräch. Also man kann nicht mehr sprechen, sobald man dieses Argument vorgehoben hat.
Viel, viel klüger war die Kritik von Fleiderer, die er gebracht hat im NZZ-Beitrag, den er geschrieben hat, der gesagt hat, ja, aber es gehört doch zu einer protestantischen Identität, dass wir Pfarrpersonen ausbilden und sagen, die haben ein bestimmtes Amt bei uns. Nicht jeder muss das alles schon für sich gemacht haben, sondern die tun das. Und warum sollen wir das jetzt einfach ersetzen durch Leute, die das nicht getan haben? Und da würde ich sagen, ja, das ist so lange berechtigt, wie wir nicht zeigen können, dass sie diese Kompetenzen, die wir brauchen, von anderswoher als durch dieses klassische Theologiestudium mitbringen.
Aber dann muss man eben auch auf Kompetenzebene argumentieren. Ja.
Wir sind ja als EKS so eine Art Dachverband. Was können wir eigentlich in dieser ganzen Fahrmangel-Diskussion beitragen? Okay, Texte schreiben, Podcast machen, haben wir jetzt schon gemacht.
Wir sollten uns hüten, den Mitgliedkirchen zu sagen, wie sie mit diesem Problem ganz pauschal umgehen sollen. Weil, wenn wir ganz ehrlich sind, wir haben ja die Rezepte auch nicht. Und Gott sei Dank wissen wir das. Aber was vielleicht eine Chance ist, dieser Kirchengemeinschaft, die wir sind, ist, dass man sagen kann, wow, schau mal, die haben da in Zürich etwas ausprobiert. Vielleicht könnte das inspirierend sein für Watt. Schaut mal, die machen da etwas im Thurgau, was ganz interessant ist. Vielleicht funktioniert das ja auch in Zürich. Also mehr diese Informationsflüsse zu gewährleisten, zu unterstützen, wo das nötig ist. Und immer wieder den Mitgliedkirchen, die wir haben, auch zeigen, wie ungeheuer innovativ die eigentlich schon unterwegs sind. Weil das vergisst man immer. Man tut immer so, als würden wir über einen verwesenen Dinosaurier sprechen, der da unten liegt. Aber das ist einfach nicht wahr. Die Kirchen und die Kirchgemeinden auch, also wirklich auf jeder Ebene, gehören zu den echt krassen Innovatorinnen und Innovatoren in unserer Gesellschaft, wenn es darum geht, Berufsbilder, Sozialformen, Organisationsformen anzupassen, auszuprobieren, auszuwerten. Und wenn die jetzt noch stärker voneinander lernen und sich wahrnehmen, das wäre dann echt traumhaft.
Also eben diese Erfahrung zu vermitteln oder jedenfalls in Kontakt zu bringen, als Plattform eher vielleicht, das wäre schon mal was.
Und vielleicht ab und zu eine böse Replik auf richtig schreiben.
Was für ein Schlusswort. Ja, ich danke euch beiden ganz, ganz herzlich für die angeregte Diskussion. Elio und Stefan, merci vielmal. Danke fürs Kommen.
Danke, das hat Spaß gemacht, Michelle.
Danke dir.
Merci. Ich habe euch wie immer zum Schluss noch ein gutes Zitat mitgebracht. Es stammt diesmal von der Seite theologiestudium.ch. Und dort gibt es eine Rubrik, wo Pfarrpersonen erzählen, wie sie zu dem Beruf gekommen sind und warum sie ihn gerne machen. Dort habe ich ein Zitat gefunden der Pfarrerin Susanna Klöti. Sie schreibt ihre Gedanken zur Kirche auf.
Lichtreflex.
Kirche soll Räume öffnen, Gefäße anbieten, Menschen auf ihrer Suche begleiten. Dafür muss sie verschiedene Formen annehmen. Ich weiß nicht, ob ich lebenslang Pfarrerin sein werde, aber jetzt bin ich es gern. Ja, herzlichen Dank fürs Zuhören und Mitdenken. Mehr von der EKS findet ihr auf Facebook, Instagram und LinkedIn. Abonniert doch diesen Podcast und lasst uns ein paar Kommentare da. Merci. Bis zum nächsten Mal. Bleibt reflektiert. Bye.